Radio Ravnica, Folge 305. Heute mit Arena Champion 9 und ILM. Was sind so aktuell gute Decks oder gibt es Probleme in Standard und in anderen Formaten? Ultimate Guard und was auch immer bei denen gerade abgeht. Und brauchen wir oder bekommen wir mehr Romantasy und K-Pop in Magic the Gathering? Wenn wir Zeit haben, ask us anything, eure Fragen an uns. Und uns bedeutet an mich und an lieben Robin. Der Esel nennt sich zuerst. An den Robin und an mich. Hallo Robin.
Hallo. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Tatsächlich sind wir zum Zeitpunkt aktuell genau einen Tag vor dem großen First Look von Avatar Herr der Elemente. Ich meine, wir sind beide große Avatar-Fans, deswegen wir hätten es richtig krass gefeiert, diese Woche darüber noch zu sprechen. Aber
ich bin gerade beim Ende von Korra. Ich habe die Serie vielleicht nochmal neu angefangen und ich mache demnächst eine Pen-and-Paper-Runde für das Avatar-Pen-and-Paper. Da habe ich so ein Testding bekommen.
Sehr cool. Auf jeden Fall, deswegen wundert euch nicht, dass wir diese Woche gerade nicht über Avatar reden. Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche nachholen, aber manchmal sind die Ankündigungen von Wizards und unsere Aufnahmetermine in Sync und manchmal eher nicht. Und diese Woche ist es halt eher nicht so. Aber bevor wir einsteigen in trotzdem ausgezeichnete Themen, ein kurzer Shoutout an unseren Sponsor Holy, die auch momentan eine besondere Aktion haben. Und zwar, es gibt ein neues Starter-Set Deluxe mit neuen Geschmacksrichtungen, die jetzt auch in diesen Probepäckchen mit drin sind. Und ihr könnt natürlich mit dem Code Ravnica 10 10% auf euren Einkauf sparen und vor allen Dingen auch dann mit dem neuen Set dann auch viel ausprobieren von den neuen Geschmacksrichtungen. Wir müssen nicht direkt eine Dose kaufen, sondern vielleicht jetzt mal was Kleines. Von den neuen Geschmacksrichtungen, hast du irgendwie eine, die du besonders irgendwie im Kopf hast, als es dir
Viele tatsächlich. Also der Punkt ist, bei den neuen das Durchprobieren, ich bin noch nicht hundertprozentig komplett durch, bin ich ehrlich. Dementsprechend kann ich es noch nicht genau sagen. Außerdem hänge ich ja immer noch auf dem Pina Colada fest. Und ich bin gerade auch tatsächlich relativ oft die Sachen mit normalem Sprudel anmachen, tatsächlich. Ja. Das heißt, einfach so einen Sirup anrühren und dann mit Sprudel auffüllen, weil ich gemerkt habe, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Kohlensäure. Nicht bei den Milchshakes, offensichtlicherweise. Aber ja.
Ja, genau. Also es gibt auf jeden Fall, aber was ich sagen wollte, es ist perfekt, wenn man Leute zu Gast hat, die Holy probieren wollen.
Absolut.
Dass man erstmal so, ich habe so eine kleine Schachtel, ich glaube, es ist sogar ein Bundle-Package, wo so alle so drin sind und man kann sich so da so durchschauen, welche Geschmacksrichtung man da testen möchte. Und dafür ist es halt ideal. Und man kann sich die halt für Energy, für ISD, für Hydration kaufen. Es gibt außerdem, wie du schon eben meintest, eben Milchshakes, die natürlich nicht mit Wasser gemischt werden, sondern mit Milch oder Milchalternativen. Aber genau, wenn ihr da wenn ihr davon was euch holen wollt und dabei Radio Ravnica unterstützen wollt, dann könnt ihr gerne vorbeischauen. weareholy.com/Radio Ravnica. Der Code ist Ravnica 10. Und wir haben noch zwei Ankündigungen zu machen. Zum einen hat mich der fabelhafte Milan aus der Orga-Gruppe von Pauper to the People angefragt, ob wir auf das neue Pauper to the People Event aufmerksam machen können, was wollen wir hiermit machen. Am 25. Oktober in Leipzig gibt es ein großes Pauper-Turnier. Und wir wissen ja, in unserer Community, gerade auf dem Radio Ravnica Discord, sind sehr viele Pauper-Fans. Unsere Pauper-Liga ist immer gut gefüllt und ich glaube vor allen Dingen auch in Sync mit anderen Pauper-Veranstaltungen. Also die Community verteilt sich so, dass quasi die ganze Zeit irgendwo gezockt wird.
Das ist so crazy. Also Pauper ist crazy.
Genau, deswegen Pauper to the People ist halt wirklich eine wunderbare Sache. Ich habe die schon mal in Berlin getroffen. Super, super nette Leute. Die kamen dann auch irgendwie mit 20, 30 Leuten direkt an, hatten einen riesen Banner dabei und haben den Laden gestürmt. Deswegen sehr, sehr gerne schaut vorbei bei pauper-to-the-people.de. Und eben am 20. Oktober 2025 gibt's ein Turnier für 128 Spieler, 7 Runden Swiss, Rule Enforcement Level Competitive, Decklist muss man mitbringen, die Teilnahmegebühr ist 20 Euro. Dementsprechend schaut gerne vorbei, schaut's euch an, wenn ihr da Interesse habt. Link ist natürlich in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Und dann noch ein kurzer Hinweis zur Gamescom. Es ist nächste Woche, wenn ihr das hier hört. Am Wochenende. Und wir haben auch angekündigt, dass wir da sein werden. Und das Wir müssen wir leider streichen. Terminlich ist mir leider was dazwischen gekommen. Deswegen kann ich doch nicht da sein. Was schade ist, weil ich hätte gerne meine Familie noch in Heimat besucht. Aber ist halt nun mal so.
Und uns?
Und dich natürlich, natürlich. Und alle anderen Kölner. Aber dementsprechend, Marc wird weiterhin da sein. Yes. Auf Social Media wirst du wahrscheinlich bekannt geben, wo du wie sein wirst.
Ja, genau. Es wird gerade bei Instagram wird relativ viel so, hey, da bin ich, hier bin ich. Da werdet ihr dann auch das wahrscheinlich genauer finden, wann ich wo bin. Ich werde auch noch mal vorher irgendwo ankündigen, wenn wir irgendwo einen festen Ort haben. So ein richtiges Meeting habe ich bisher noch nicht, sondern es ist eher so spontan. Ich mache jetzt Pause und bleib hier stehen, also komm vorbei.
Genau.
Das wird eher so ein Ding.
Dementsprechend haltet auf jeden Fall Ausschau auf Social Media und viel Spaß bei der Gamescom. Und dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins erste Thema. Und zwar die Arena Championship Nummer 9 war jetzt letztes Wochenende. Und wir hatten ja gerade erst eine große Bannwelle in Start gehabt. Wir haben ein neues Set bekommen, wir haben eine Rotation bekommen. Vieles hat sich verändert. Nur eine Sache nicht. Mhm. Izzet ist problematisch in Standard. Es gab also erstmal Ehre dem Ehre gebührt. Rafael Mazza hat die 30.000 und den Entry für die World Championship sich gesichert. Mit dem Deck of the Weekend, und zwar Izzet Cauldron, was eine Weiterentwicklung ist von dem Izzet Deck, was wir schon vorher gesehen haben, ist halt nur jetzt darauf aufgebaut, auf die Kombination, aber irgendwie schon von Agatha Soul Cauldron und Vivi Ornithyr. Agatha Soul Cauldron sagt, man kann sie eben in der Cast, man kann eine Karte exilen und Kreaturen exilen aus dem Friedhof. Und Kreaturen mit einem +1/+1 Counter bekommen alle aktivierten Fähigkeiten von Kreaturen, die mit Agatha's Soul Cauldron geexiled wurden. Und die Idee ist, Vivi einfach in den Friedhof zu ballern, dann irgendeiner anderen Kreatur Vivis Ability zu geben, damit halt die größer zu machen, dann Mana daraus zu generieren, Karten zu ziehen, vielleicht tatsächlich noch ein Vivi zu spielen. Durch diese Kopiefähigkeit ist es auch kein Legend Ruling. Und so hat man quasi eine Engine, mit der man dann quasi im Endeffekt alles überballert.
Dazu gibt es ja noch andere Möglichkeiten, um +1/+1 Marken auf Kreaturen zu bekommen. Da hat es zum Beispiel den Dracostic Engineer, der halt für ein Mana andere Kreaturen Eile geben kann und eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur legen kann. Und ja gut, dann hat die automatisch diese Fähigkeit durch den Soul Cauldron.
Genau, und das hat sich so ein bisschen herausgestellt nach so einer kleinen Experimentierphase, dass es das Beste ist, was man im Standard machen kann anscheinend. Und wenn man sich die Meta-Übersicht anguckt, es gibt eigentlich zwei Ansichten, die auf Reddit geteilt worden sind. Einmal der Vergleich Izzet Cauldron zu allen anderen Decks, wo wir in dem Turnier Arena Championship muss man sich ja für qualifizieren und dann wird's weitergeleitet. Und wir haben insgesamt 37 Decks, die damit an dem Turnier teilnahmen. Mhm. 20 davon waren Izzet Cauldron und 17 davon waren andere Decks. Und das ist dann in der Gesamtmeta. Hatten wir dann eben noch darüber hinaus, also diese anderen waren zum Beispiel Esper Pixie, Izzet Prowess, Midrange, Sultai Control, Ors of Demons, was ich ziemlich geil ist, finde die Liste. Mhm. Auch sowas wie Boros Tokens, Boros Mice, Teemo Landfall. Also da gibt's schon ein bisschen, wo herumexperimentiert wurde, was auch gute Chancen hatte. Aber der eindeutige Gewinner dieses Turniers ist halt eben Izzet Cauldron. Wie siehst du das? Also haben sie wirklich was übersehen bei den letzten Bannings? War es jetzt so eine Sache, die jetzt so aus einer natürlichen Evolution kommt, weil jetzt Leute natürlich die Spielzeuge, die noch da sind, einfach zum Besten zusammengefügt haben? Oder was war das Problem? Ist es ein Problem?
Ja. Der Punkt ist, das haben wir ja schon gesagt, als das Banning rauskam, dass Vivi und Soul Cauldron einfach eine krass gute Kombination sind. Wir haben das sogar predicted, dass das ein gutes Deck sein wird. Dass es so übertrieben stark sein wird, haben wir, glaube ich, beide nicht gedacht. Aber das macht's halt wirklich, es macht's so problematisch, dieses Deck irgendwie damit umgehen zu lassen, wie viel Mana das Ganze macht, wie krass schnell dieses Deck auch einfach ist teilweise. Und man hat dann ja eben Karten, die dann einfach mehrere Karten ziehen oder Karten tief diggen, um die nächsten Kartler zu haben und. Und es ist halt auch einfach unglaublich schnell, unglaublich stark. Und du hast halt auch Synergiekarten mit drin. Zum Beispiel, du hast ja Winter Night Stories drin, die halt sagt, für 3 Mana zieh 3 Karten, wirf danach 2 Karten ab, du wirfst eine Kreatur ab. Und du spielst ja im Deck den Marauding Mako, der jedes Mal, wenn du eine Karte abwirfst, eine +1/+1 Marke bekommt. Und mit der Marke hat er automatisch dann die Fähigkeit, dass er wieder Mana generiert. Das heißt, die Karte, die du gezogen hast, die du behalten darfst, kannst du mit dem Mana von dem Mako wieder machen. Danke. Und so weiter. Also es ist insane, was dieses Deck an einem Turn hinlegt. Das ist absolut wahnsinnig. Yep. Und das ist halt etwas, wo ich sage, das haben wir vorher gesehen. Das vorher haben wir gewarnt und Wizards hat nicht auf uns gehört mal wieder. Und dementsprechend, ich finde das Deck problematisch. Nicht nur, weil Agatha's Soul Cauldron jetzt einfach mal 40 bis 45 Euro kostet und ich noch drei Stück brauche, sondern generell einfach, weil das Deck Vivi ist einfach ein Fehler. Vivi ist einfach Nadu 2.0 in allen Formaten. Vivi ist ein Fehler.
Ja. Und das ist halt eben, ja, das ist so ein bisschen der Tenor. Und ich finde auch, das ist interessant, dass du es halt mit den Preisen noch meinst, weil ich finde auch, Standard ist gerade extrem teuer irgendwie. Also manche Self-Bounce-Listen haben natürlich die Surveil und Shocklands und so weiter. Also das kommt dann nochmal dazu, dass so ein Agatha's Soul Cauldron, wenn du ein Playset wirklich davon brauchst, ist es halt ein Großteil des Budgets geht da rein. 200
Euro. Dafür hast du früher ein komplettes Standard-Deck bekommen. Ja. Und die WW selber kostet ja nochmal 40 bis 50. Dann bist du bei 400 Euro für 8 Karten.
Das ist
zu teuer.
Und selbst sowas wie so Support Pieces, die jetzt nicht in den Cauldron Decks selber drin ist, aber dafür halt in den Prowess Listen zum Beispiel sowas wie eine neue Karte Console des Star Charts, habe ich jetzt auch gesehen, ist jetzt auch gerade mehr und mehr am Wachsen. Also gerade die Rares, die dann auch eine gute Synergie dann irgendwie mit drin haben, die jetzt nicht mal unbedingt auf diesen Hauptplan irgendwie reingehen, die sind auch ziemlich krass. Und selbst diese Prowess-Listen, die man halt hier sieht, spielen trotzdem 4 Vivis und mindestens mal ein Agatha's Soul Cauldron. Also so weit weg sind die Strategien dann irgendwie doch nicht. Und es ist ein bisschen schade, weil die Decks, die man außerhalb davon sieht, sind halt auch irgendwie spannend. Also ich sehe zum Beispiel, Marco Vassallo hat ein Ors of Demons Deck mitgebracht, was so ein halt Bloodlacker auf Aklazoth, Caustic Bronco, Cecil von Final Fantasy,
gute Karte.
Clarion Conqueror, um halt gegen Cauldron zu wirken, also dass man einfach Artefakte nicht mehr aktivieren kann. Auch sowas wie Demon Wall oder Tiny Bones, einfach nur um halt quasi Unholy Annex spielen zu können. Und dann quasi so ein Mid-Range Control Hard Removal Package irgendwie spielt mit Bitter Triumph, Get Lost und Arch Enemies Charm. Also eine Deckliste, wo ich drauf gucke und denke so, ach, irgendwie geil, bis ich mich dann wieder dran erinnere, okay, es war in der Meta, wo mehr als die Hälfte der Decks, die gespielt worden sind, einfach Is It Cauldron war. Und das ist halt was, das saugt direkt so die Energie aus jeglicher Begeisterung, die ich für Standard irgendwie empfinde. Und ja, das ist einfach ein riesengroßes Problem.
Bin ich absolut bei dir. Es ist noch nicht so, dass man sagt, hey, wir sind bei einem Tier-0-Format. Also so schlimm ist es dann noch nicht. Aber es ist schon nicht geil.
Ja. Einfach. Und es ist halt die Frage, wie werden sie halt drauf reagieren? Also meiner Meinung nach sind wir an einem Punkt, wo man wirklich leider wieder reagieren muss. Also wir hatten zwar gerade Rotation, wir haben ein neues Set. Wir sind kurz vor einem Set, wenn man Spider-Man kurz vorher nennen möchte. Aber es ist trotzdem an einem Punkt, wo man sagt, okay, spiel Vivi oder was machst du überhaupt so?
Ja, spiel Vivi oder spiel was gegen Vivi. Das ist das anfängliche Tier-0-Format. Das bedeutet Tier-0-Format.
Ja, und das ist halt eben das Problem leider dabei. Ich bin wirklich gespannt, wie sie darauf reagieren. Glaubst du, sie werden es bannen, obwohl sie ja eigentlich die Standard-Bannings für einmal im Jahr angedacht haben?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Das Problem, was einfach ist, ist, sie haben sich Emergency-Bannings aufbewahrt, aber sie sind halt bei Emergency-Bannings so unglaublich vorsichtig gewesen, die ganze Zeit schon. Und es wirkt für mich so, als würden sie sich auch wieder hier nicht trauen, irgendwas zu machen. Ich hoffe, dass sie es machen. Ich hoffe, da wird einfach der Nadu-Cut gemacht und gesagt, hey, sorry. Mhm. Weil Nadu war auch länger drin als gedacht und wurde danach, nach dem Banning, dann trotzdem Emergency Banned. Also das, es ist schwierig. Es ist einfach schwierig.
Ja, und ich bin wirklich gespannt, was sie da eben damit machen. Weil irgendwas muss mal wieder leider passieren. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, wir sind gerade eigentlich in einem ganz guten Punkt bei Standard. Dieses Turnier, das ist halt immer das Ding. Competitive-Turniere sind immer so undankbar oder was heißt undankbar, so direkt in der Kommunikation, wenn was schief läuft. Und die Teams, die sich daran beteiligen, natürlich prahlen die nicht vorher mit was das beste Deck, aber du siehst dann diese Zahlen und merkst einfach, okay, die Antwort ist dann doch irgendwie gleich und über die Hälfte der Leute ist es irgendwie drauf gekommen.
Das finde ich halt auch ganz lustig, weil wir haben zeitgleich auch einen Legacy-Tournament gehabt, das ELM. Das ist sozusagen European Legacy Masters. Da geht es so ein bisschen drum, das Ganze als Legacy aufzumachen. Das wird gemacht von unter anderem Four Seasons, die ja auch zum Beispiel das Eternal Weekend mit betreuen. das Neue und so weiter und so fort. Und da muss man zum Beispiel sagen, der Top 8 Cut davon zeigt halt auch, wir haben ein Problem, auch in Legacy, weil wir haben halt das Problem, wir haben, ich glaube, 3 oder 4 Nadu-Listen in der Top 8 gehabt. 1, 2, 3, 4 Nadu-Listen, 3 Mystic Forge oder Groß-Mana-Kombos mit Cloud Post und 1 Dimir Reanimator. Mhm. Und surprise, surprise, ein Cephalid Breakfast war halt ein Mirror im Finale. Und das ist halt einfach, ja, cool. Also das Nadu ist halt, zeigt halt, dass selbst in Legacy, wo Nadu ja nicht gebannt ist, er immer noch ein Problem für viele Sachen ist und er immer noch super, super mächtig ist. Ja. Und ich glaube, dasselbe wäre mit Vivi auch, weil ich vergleiche die beiden Karten so stark miteinander und es zeigt gerade, dass diese beiden Karten, also wenn du jetzt Nadu rausnehmen würdest, das Ding, würde halt was anderes aufkommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Vivi auch im Legacy broken ist.
Und also Cephalid Breakfast ist ein Nadu-Deck, ne?
Genau, Cephalid Breakfast ist ein Nadu-Deck, weil du hast halt eine Kreatur, die sagt, du kannst eine Kreatur einen Schaden zuweisen. Mhm. Der nächste Schaden, der auf eine Kreatur geht, geht auf eine andere Target-Creature. Mhm. Und das kannst du halt instant machen, das heißt, du machst das in deinem Zug mit allen deinen Kreaturen, tausende Nadu-Trigger, machst den Mittagszug, in der Upkeep nochmal tausende Nadu-Trigger.
Ja.
Das ist halt insane gut. Und ja, deswegen ist das halt einfach schwierig. Und ich finde, daran sieht man das ganz gut, dass solche brokenen Karten, dass Wizards das nicht genug anpackt, sag ich mal.
Ja, es ist halt wirklich so das Ding. Also Legacy hat nochmal einen besonderen Status, finde ich, weil da gehen so ein bisschen Spieldesign-Fehler hin zum Sterben. Also spätestens, wenn sie in Legacy gebannt sind.
Dann ist es ein Vintage. So.
Da sind sie nicht mehr rauszukriegen.
Also wenn sie in Vintage noch gebannt werden, Probleme. Dann sind sie ein Problem.
Ja, genau. Nee, und das ist halt immer so das Ding, man sieht dann halt, wie dann noch recht moderne Kartendesigns, wenn sie halt pushed sind oder im Falle von Nadu unachtsam quasi in ein Set geworfen worden sind, dass sie dann einfach für Probleme sorgen, noch weit über das hinaus, was halt wir aktuell sehen mit zum Beispiel einer Vivi in Standard. Wo natürlich klar ist, so die Priorität, Standard fix zu halten, ist bei Wizards of the Coast weiter oben. Deswegen, ich glaube, Nadu-Bann, vielleicht bei der nächsten nimmt man es so mit, wenn es sich halt wirklich längerfristig als ein Problem halt. Was interessant ist, weil die letzten Bannings haben alle Reanimator eigentlich getargetet. Deswegen irgendwie spannend, dass jetzt so ein komplett anderes Deck quasi reinkommt. Aber trotzdem ist es halt problematisches Kartendesign 2025, 2024. Wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr einfach sagen, okay, wir haben das Problem erkannt und deswegen muss das Problem jetzt auch gebannt werden? Oder sagt ihr, okay, Standard zum Beispiel schaut sich jetzt eine Is-It-Cauldron-Meta an und passt sich darauf jetzt an? Vielleicht haben wir noch mal untimely Dysfunctions oder sowas, die man irgendwie mit reinnehmen kann, um Artefakte zu bekämpfen. Gibt es eine Lösung raus? Oder sagt man, okay, Vivi muss raus?
Das Rest in Peace ist nicht legal, weil es im Big ist, richtig?
Doch, es ist legal, eben weil es in The Big Score drin ist.
Ah ja, dann könnte man Rest in Peace versuchen.
Genau. Aber eure Meinung und Kommentare gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem spannendem Thema. Und zwar Ultimate Guard. Ich glaube, wir sind beide schon auch Fans, also wir nutzen, glaube ich, beide Deckboxen und Sleeves von Ultimate Guard.
Ich bin eher bei Gemgenic, bin ich ehrlich.
Ja, also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht, also man muss auch sagen, wir sind beide
Hater.
Nicht.
Wir mögen die Personen, auch die dahinter stehen. Wir sind auch teilweise mit denen befreundet, die bei Ultimate Guard arbeiten.
Genau.
Würde ich von meiner Seite aus so sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und das sind super liebe Menschen. Das muss dabei sein. Ja, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier irgendwen wegflexen wollen.
Nee, auf gar keinen Fall. Und wir sind auch nicht irgendwie gesponsert mit Ultimate Guard oder sowas wie viele andere Kollegen, was auch sehr dankbar ist für die Kollegen, dass sie halt eben da den Support bekommen und so. Wie gesagt,
und es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht gesponsert sind, by the way.
Genau, wir sind nicht gesponsert. Also,
aber es hat auch nichts damit zu tun, dass wir nicht gesponsert sind. Es ist nicht so, wir sind nicht gesponsert, wir hauen jetzt. Nein. Wir machen einen News-Podcast.
Um es ganz klar zu sagen, wir mögen Ultimate Guard, wir mögen, was Ultimate Guard für gewöhnlich machen. Außer, was sie sich letzte Woche erlaubt haben. Was heißt erlaubt? Es kam was raus und direkt zwei Sachen hintereinander, was ein bisschen unschön war. Ich weiß nicht, ob man sie ranken könnte, was schlimmer ist, was weniger schlimm ist, aber wir fangen mal an mit einer Sache. Und zwar der Artist Schmantdrew Art, der relativ neu viele Karten illustriert hat und unter anderem auch das Cover Art von Edge of Eternity für Collector Booster designt hat, hatte sich letztens eine Karte oder eine Deckbox angeschaut von eben Ultimate Guard. Und es handelt sich dabei um den Flippin' Tray, aber nur einer, also wo du nur einen Seite quasi hast.
Ja, stimmt, Flippin' Tray, ja.
Und er hat da festgestellt, dass sein Artwork, also allegedly, aber ich meine, er ist der Artist, der wird's wissen, mit KI erweitert worden ist um einen Bereich. Und man sieht das halt auch, wenn man es vergleicht mit dem Key Art, das dann nochmal separat gepostet wurde auf Blue Sky, wo das Artwork quasi endet und wo dann auch die Deckbox weitergeht. Mhm. Und normalerweise wäre das so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, jemand behauptet das, stellt das in den Raum. Wir hatten ja bei dem Ravnica Remastered Promo Bild von Wizards of the Coast ja ähnliche Geschichten gehabt. Dadurch, dass wir jetzt hier den Artist selber haben, der das postet, bin ich schon sehr dahingehend zu sagen, okay, der wird schon wissen, worüber er redet, oder?
Naja, entweder das oder sie haben irgendeine Kindergartentochter von irgendwem, der da irgendwo arbeitet, die random Buntmalstifte gefunden hat, weil es sieht halt, das Artwork von ihm sieht halt crisp clean aus. Wirklich so ein schönes Artwork. Absolut crazy. Und dann geht das in einen Matsch über, den man halt nicht mal mehr Kunst bezeichnen könnte, meiner Meinung nach.
Ja.
Und es wäre ja okay, wenn das nur eine Person wäre. Es gibt ja Berichte davon, dass das bei mehreren so der Fall ist. Zum Beispiel gibt's auch den Blink-Motten-Nexus als Box, den es auch mit diesem Extended Art gibt, wo dann auf einmal dieses grüne Sternenhimmel, was einfach nur dieses Gift sein soll, über die ganze Box verteilt wird und auf einmal zu schmieren anfängt und aussieht wie Wassertropfen statt Sterne und was nicht alles. Und das sind offizielle Ultimate Guard Produkte mit dem Magic the Gathering Wizard of the Coast Branding, das die ja eingekauft haben. Und da frage ich mich, ob Wizard of the Coast nicht irgendwie denen sagt, dass die das Artwork nicht extenden oder überhaupt verarbeiten dürfen ohne den Künstler, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich, was alles an Markenrecht abgegeben wird, wenn du das Bild abgibst. Aber man spart sich halt ein paar Dollar dafür, dass man den Künstler sagt, so hey, wir brauchen noch ein bisschen Artwork, kannst du das extenden für ein bisschen Kohle? Keine Ahnung, du lebst ja davon, das wäre voll cool. Und gehst dann hin und schmeißt es in, keine Ahnung, ChatGPT und sagst, mach mal weiter.
Ja, das ist halt das Ding. Mittlerweile, also die Thumbnails für Radio Ravnica design ich halt auch mit Photoshop. Und es ist mittlerweile wirklich super leicht, ein Bild zu nehmen, das einfach zu erweitern, wenn man es braucht. Ja. Und so gewisserweise aus einem menschlichen Aspekt, wenn jemand an den Grafiken arbeitet für eine Deckbox und man hat die Formeln vor sich oder diesen Safe Space, den man abdecken muss, und man merkt so, für die Seite brauche ich jetzt nur ein paar Zentimeter mehr. Dafür lohnt sich's aber nicht. Vielleicht ist man irgendwie unter Druck, um es abzuliefern oder sowas. Ja, ja, okay. Aber ich wollte nur sagen, ne, ich verstehe, wenn man dann als Designer da ist, ach komm, ich klicke einfach kurz Rechtsklick erweitern und gut ist. Es ist natürlich entgegen dem, was Wizards of the Coast auch geäußert hat. Wizards of the Coast hat für Magic the Gathering klare Grenzen gesetzt, was AI-generated Artworks angeht, egal ob es auf quasi Werbematerial ist, auf lizenzierten Material, wie jetzt hier von Ultimate Guard, und sagt ganz klar, das geht nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so abgenommen wurde von Wizards of the Coast. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehr oder weniger gesagt haben, hey, wir haben hier dieses Artwork für die Deckbox, können wir das drucken? Und die meinten, ja klar, das Artwork ist ja von einem Artist von uns, das wird schon passen. Es ist halt schade, weil Ultimate Guard noch relativ neu die offizielle Wizards of the Coast Lizenz hat. Ich glaube, es ist seit Bloomborough, wenn ich mich recht entsinne.
Ja.
Also noch halt gar nicht so lange her. Und halt jetzt gibt es 1,5 bis 2 Fälle, wo halt diese Erweiterung auf jeden Fall nachgewiesen worden ist von den Leuten, die die Artworks gemacht haben. Und das ist halt was einfach nicht geht. Also genauso wie es einen Aufschrei gab bei diesem Ravnica Remastered Shockland Promo-Bild, wo Leute oder die Agentur dahinter mit KI gearbeitet haben, muss halt Wizards of the Coast hier auch eingreifen und sagen, das geht nicht, wir müssen da für die Zukunft eine Lösung finden, die einfach besser ist. Wir müssen eine Lösung eigentlich jetzt für die Leute haben, die diese Box bekommen haben. Also Edge of Eternity ist gerade erst rausgekommen. Sie erhoffen sich natürlich mit der Popularität, die das Set eben hat, ja auch Verkäufe. Und wenn da halt KI-generiertes Bildmaterial mit verwendet ist, was übrigens, falls ihr euch fragt, warum das blöd ist, das ist halt, alle KIs oder generative KIs nutzen eine Datenbank an Inhalten, die in der Regel geklaut wurden eben von Artists oder halt durch ein Online gescraped wurden.
Sie wurde
und einfach
geklaut,
interpretiert
sie wurde
worden
kopiert.
Sind.
Kopiert. Das ist der Punkt.
Aber also halt ohne Diebstahl im Sinne von die Leute, die das Urheberrecht haben, Die ja, haben es nicht.
Das wird halt ignoriert.
Genau, genau.
Und das aber auch nur bis 2021. Das kommt ja noch dabei. Das heißt, wir arbeiten mit veralteten Daten in manchen ChatGPT-Modellen.
Ja, und das ist halt eben das Ding, warum halt KI-Nutzung sehr kritisch ist. Man kann da auch andere Stands zu haben. Wizards of the Coast hat sich da sehr klar halt eben gesagt, okay, wir machen keine KI auf unseren Bildern und auch nicht in unserem Werbematerial und dann geht sowas halt eben gar nicht.
Ich finde es halt lustig, das ist ein Artikel, ich habe den gerade gefunden von Ultimate Guard, aus 2023 von Frank Carsten, der sich so ein bisschen drüber lustig macht in dem Artikel, wie schlecht KI doch noch ist und dass man das ja gar nicht verwenden kann. Tatsächlich. Und dass es auch wichtig ist, dass es incorrect und dangerous combinations und was nicht alles sind.
Ja.
Und dass es dann trotzdem irgendwie verwendet wird, finde ich irgendwie lustig, dass, also lustig in Anführungsstrichen, dass es halt irgendwie so ein, es ist ein offizieller Bericht von Ultimate Guard darüber, dass wie schlecht KI ist, und dann nutzt es halt selber. Ein bisschen schwierig.
Ja, ja, es ist total. Es ist auf jeden Fall was, das Ganze ist schon ein paar Tage alt, also wenn ihr das hier hört, ist es am 3. August war der Post von Schmandrew at Blue Sky. Das heißt, es kann sein, dass in der Zwischenzeit ein Statement rausgekommen ist. Meines Wissens nach ist es noch nicht passiert.
Nicht.
Ich bin gespannt, was sie dazu sagen, ob Wizards of the Coast selbst was dazu sagt, ob es irgendwelche Konsequenzen geben wird im Sinne von, hey, wir machen jetzt keine offiziellen Deckboxen mehr mit genau dieser Form von Deckboxen, weil wahrscheinlich Image Size und diese Deckbox anscheinend nicht gut zusammenarbeiten. Ich würde gerne Mäuschen spielen im Hintergrund, ob das irgendwelche Konsequenzen hat, aber ja, das ist erstmal die eine Geschichte. Und lustigerweise, separat dazu, wenige Tage danach, gab es der Magic Rocks Artikel, den wir auch verlinkt haben, der hat tatsächlich beide zusammengeführt, weil sie so recent hintereinander waren. Es geht um die Boulder. Auch da wieder rein qualitativ sind die Boulder super. Also ich habe viele meiner Commander-Decks eben da drin. Sie sind sehr kompakt, also super kompakt. Da passt kein Token, nichts rein, was problematisch ist. Aber trotzdem sind es grundsätzlich
Produkte. Könnte man von Gamegenic die Sachen nutzen.
Genau, Gamegenic hat natürlich größere Sachen. Aber deswegen, also ich will nur sagen, ich nutze die Ultimate Guard Deckbox und bin eigentlich auch happy damit. Aber trotzdem umso blöder ist es eigentlich, was dann auch passiert ist. Und zwar, sie haben nicht mal groß angekündigt, aber sie haben halt auf der Webseite angeboten, Harry Potter-themed Boulder, die vier Häuser von Hogwarts eben mit drin haben. Also Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw.
Aber nicht nur als Boxen, sondern auch als Ordner. Mhm. Und wenn ich es richtig gesehen habe, aber da habe ich nur Bilder von gesehen, Playmats. Aber die Ordner habe ich tatsächlich auch so gesehen, tatsächlich. Also es ist noch mehr als nur das.
Also es ist wahrscheinlich eine Art von Partnerschaft. Und um da auch so vollkommen ehrlich zu sein, wir haben auch sowas mit Dragon Shield. Es gibt Dragon Shield Sleeves mit den Harry Potter Charakteren, soweit ich weiß. Also es gibt schon Magic oder Card Accessories mit eben Harry Potter. Warum ist das kontrovers? Joanne K. Rowling ist seit Jahren und mittlerweile, ich würde sagen, nicht mehr zu retten, was diese TERF-Geschichte angeht. Also sie ist eine selbsternannte Feministin, die aber Transmenschen eben ausschließt, die ihre Transphobik-Ansichten der Welt teilt, ganz offen, die auch mit dem Geld, was sie unter anderem mit IPs wie Harry Potter oder der Wizarding World macht, eben zu großen Teilen an Anti-Trans-Organisationen spenden und weswegen es auch meiner Meinung nach sehr, sehr kritisch ist, 2025 noch irgendwas zu starten mit der Harry Potter Brand, weil man weiß, klar, vielleicht ist J.K. Rowling nicht die Person gewesen, die den Lizenzvertrag unterschrieben hat, aber trotzdem weiß man, dass das Geld über Umwegen fließt, halt an diese Person geht, die man vielleicht nicht supporten möchte. Also, ich weiß nicht, wie hast du diese News mitgenommen? Was sind deine Gedanken dazu?
Tatsächlich ist es aktuell so, dass das in meiner Bubble unglaublich oft Thema ist, Harry Potter. Mhm. Was auch daran liegt, dass Ende des Jahres ja zum Beispiel eine neue Serie starten soll. Anfang nächsten Jahres, glaube ich. Also eine neue Serie soll starten. Die soll dann über mehrere Sachen gehen, soll die Filme neu verteilen und so und so fort. Das Elbenwald-Festival war ja jetzt auch, da wurde auch einiges noch gemacht im Bereich Harry Potter tatsächlich vor Ort. Und so weiter und so fort. Also die Franchise ist halt einfach, es ist eine krass große Franchise, die super viele Fans hat und es einfach sehr, sehr schwierig ist, dass die Person dahinter, die dahinter steht und die davon profitiert, die ja selber teilweise gar kein Mitspracherecht mehr hat, aber tatsächlich einfach die da Kohle für bekommt. Und das ist halt eine Schwierigkeit, der man sich bewusst sein muss, wenn man halt in diese Richtung geht.
Ja.
Ob man das sein möchte oder nicht, ist ein bisschen die Frage. Wir hatten das auch schon mit Hogwarts Legacy, wo tatsächlich auch schon gesagt wurde, so hey, jeder, der Hogwarts Legacy auch nur streamt oder zeigt, dass das Spiel existiert, wird automatisch verteufelt und absolut innerlich getötet. Finde ich eine krasse Interaktion, weil da hängen ja noch viel, viel mehr Sachen dran. Da hängen noch andere Leute dran, die da vielleicht sich drüber gefreut haben, dass sie mit Harry Potter was machen können. Es gibt ja auch genug Leute, die immer wieder versuchen zu propagieren, dass man das Produkt vom Hersteller trennen soll oder so. Wo ich halt sage, das ist schwierig, die Aussage. Also es ist schwierig. Auf der anderen Seite kann ich verstehen, der jeder, der sagt, hey, ich bin absoluter Harry Potter-Fan und ich freue mich gerade drüber, da einen Ordner von zu haben, weil es ja von Ultimate Guard. Ich kann das verstehen, aber ich kann genauso verstehen, dass man sagt, hey, das geht gar nicht. Und ich würde eher zu der geht gar nicht Seite tendieren, als zu der, ich finde das für Leute cool, die das mögen.
Ja, es ist, also, ich finde es sehr schwierig, sei es als Content Creator oder auch als quasi Marke oder sowas, in irgendeiner Art und Weise mit Harry Potter so assoziiert zu werden in 2025. Ja. Und das ist halt eben was, ich meine, ich habe ja auch einen Harry Potter Podcast gehabt, unter anderem aus diesen Gründen. Also es sind halt so Entwicklungen, ich weiß nicht ganz genau, wann der Cut-off-Point für mich gewesen wäre, wenn ich den weitergemacht hätte, wann ich gesagt hätte, okay, ab jetzt reicht es.
Ich würde
ihn auf gar keinen Fall jetzt mehr machen. Also das ist halt der Punkt. Es wäre schon vor Jahren passiert, dass ich mich aktiv dagegen entschieden habe, das nicht mehr zu machen. Es war damals schon ein Teil des Grundes. Andere war halt ganz normal Zeit, wie es halt mit allen Sachen so ist. Aber das war halt dann eben so ein Ding, wo ich dann auch gesagt habe, okay, deswegen umso fragwürdiger finde ich die Entscheidung, dahin zu gehen und von Ultimate Guard zu sagen, okay, wir machen den Deal, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, egal wie man zu der Harry Potter Sache steht, sie macht Geld. Und wie du eben schon meintest, es kommt eine neue Serie, es kommen immer wieder neue Releases von den immer gleichen Büchern, eine neuen Collector's Edition und so weiter.
Neue Spiele.
Es gibt unfassbar viel Merchandise dazu.
Ja.
Und Ultimate Guard, zum Beispiel auch mit Squaros oder sowas, die haben natürlich so ein Catch, dass sie jetzt gerade so Popkultur abgreifen wollen. Und was ist popkultureller als Harry Potter eben? So.
Ja, ja.
Trotzdem ist es halt eine Sache, Ultimate Guard arbeitet eben auch mit Wizards of the Coast zusammen. Wizards of the Coast hat auch da eine sehr starke Meinung, was halt eben eine Offenheit für LGBTQ+-Leute angeht. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir in nächster Zeit keine Harry Potter X Magic the Gathering Kooperation haben werden. Also auf gar keinen Fall kommt das denen ins Haus. Und ich hätte mir einfach gewünscht, auch hier, dass Ultimate Guard da so ein bisschen mehr Weitsicht hätte beweisen können und nicht halt gesagt, okay, mit wem können wir zusammenarbeiten, was Geld abwirft? Okay, wir haben Star Trek, wir haben Marvel, wir haben Magic. Okay, Harry Potter ist ein No-Brainer, sondern einfach gesagt, okay, lass uns lieber hier einen Strich ziehen und sagen, wir machen nicht Harry Potter, weil wir wissen, dass das viele Leute verärgern wird. Und es hat viele Leute verärgert online. Und eben zusammen mit der anderen Kontroverse über die AI-Generierung ist halt Ultimate Guard gerade so ein bisschen im Blick von, was macht ihr da gerade? Also es ist so, eine Kontroverse wäre vielleicht okay gewesen, aber dass beide in derselben Woche rauskommen, sind halt auch so ein paar Sachen, wo man sagt, okay, ja, keine Ahnung. Also man kann wahrscheinlich alles verargumentieren, wenn man wirklich will und wenn man die Probleme, die mit AI oder J.K. Rowling dazu kommt, komplett wegignoriert. Aber dann haben wir eine ganz andere Diskussion. Also das ist halt, warum ignorierst du diese offensichtlichen Probleme weg?
Ja gut, man kann nicht alles wissen.
Klar,
ja,
natürlich.
Man kann
natürlich
nicht alles wissen. Auf der anderen Seite als Firma bin ich derjenige, der sich damit beschäftigen muss. Ja. Ich muss Marktforschung betreiben, bevor ich das raushaube. Wie ist denn gerade das Ansehen von einer Brand, die ich mit aufnehme?
Ja.
Wie ist das Ansehen von künstlich generierter Kunst?
Ja.
Ja, also es ist, wenn du auf irgendwelche Flohmärkte gehst oder sonst was, hast du mittlerweile überall Stände, die halt irgendwie so ein bisschen künstlich generierte Kunst auch anbieten und das auch gedruckt dann in Stapelweise da haben, wo du genau weißt, okay, du zahlst dann 6 Euro für ein Bild und die Person hat halt nicht mal einen Cent dafür bezahlt, dass generiert wird und hat auch keinerlei Eigenkunst da reingebracht, sondern das ist halt einfach geklautes Stück. Und da musst du halt irgendwie was zu sagen im Notfall. Das ist ja genau der Punkt. Also Ultimate Guard hat sich zu beiden Sachen noch nicht geäußert.
Ja.
Das Einzige, was sie gemacht haben, ist, sie haben die Harry Potter Produkte von der Webseite runtergenommen. Was aber nicht bedeutet, dass sie aus dem Shop genommen haben, beziehungsweise das weiß ich halt nicht, ob sie aus dem BPN-Shop das auch genommen haben, weil Ultimate Guard/Heo sind ja auch Distributor. Und wenn man das jetzt mal kurz googelt, findet man eine ganze Menge Händler, die tatsächlich jetzt mit diesen Bouldern teilweise da hängen, weil sie halt vielleicht auch nicht wussten, was dahinter steht. Und das einfach jetzt bei Ultimate Guard bzw. bei Heo gekauft haben, das jetzt bei sich im Shop haben und vielleicht da jetzt drauf sitzen und so weiter und so fort. Es ist ein Riesendebakel und ich find's immer wieder schade, wenn niemand was dazu sagt. Und wenn es nur ein Hey, sorry, we fucked up ist.
Ja. Oder hey, wir sind uns der Kontroverse irgendwie bewusst, trotzdem wollen wir den Fans irgendwas bieten. Irgendwas, also irgendeinen Stand dazu nehmen, irgendeinen Kommentar dazu nehmen, dass man auch zumindest die Konversation öffnen kann. Also es ist ja das eine, also ich bin mir auch bewusst, dass gerade diese Harry Potter-Geschichte für manche Leute vielleicht nicht so relevant ist. Thema halt Hogwarts Legacy, was halt auch die Leute so ein bisschen gespaltet haben, von wegen, ja, aber das hat ja nichts mit, aber es ist halt, es ist eine Diskussion, die tiefer geht als das, was wir jetzt hier besprechen. Ich persönlich finde es problematisch, du hast ja auch gesagt, du findest es problematisch. Und das einfach dann zu droppen, so von wegen, wir machen jetzt eine Harry Potter-Crossover mit unseren Deckboxen, von einer Position, wo Ultimate Guard, wie wir halt auch schon gesagt haben, eigentlich ein sehr positives Bild bei den Spielern eben genießt, ist halt einfach ein weirder Move und dann halt nichts dazu zu sagen, genauso wie mit dieser KI-Geschichte. Und selbst ein, hey, wir überprüfen es und melden uns später, das wäre schon deutlich wertvoller zu sein, als das einfach niederzuschweigen. Weil die Frage ist, was wäre, wenn es dem Artist nicht aufgefallen ist? Was wäre, wenn es den Leuten auf Blue Sky und Co. nicht aufgefallen wären, dass es die Boulder gibt? So. Und das ist halt dann die Frage, hätten sie dann das mal hinterfragt? Wäre es dann aufgekommen, dass Ultimate Guard mit KI arbeitet oder mit Joanne K. Rowling arbeitet? Was hat das wieder für Konsequenzen? Und das ist halt immer so die Sache, ja, da ist einfach ein bisschen was aufzuarbeiten, meiner Meinung nach. Und dementsprechend wollten wir das hier mal kurz eben thematisieren. Und ich hoffe wirklich, dass Ultimate Guard in Zukunft einfach ein bisschen wacheres Auge hat, was solche Zusammenarbeiten irgendwie angeht. Wie gesagt, das ist kein grundsätzlich böses Blut gegenüber irgendjemandem bei Ultimate Guard. Es geht nur um halt eben die Problematik, die halt eben da mitkommt, wo man auch, wenn Fehler passiert sind, die auch eben ansprechen muss.
Und es geht auch nicht darum, jetzt zu sagen, so, hey, du magst Harry Potter, die Filme oder sonst was, du bist automatisch ein böser Mensch. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Sondern es geht halt um eine tiefergehende Diskussion, was eine Person, der man indirekt Geld gibt, mit diesem Geld macht. Und das ist tatsächlich andere Menschen verfolgen. Und das auf einem Niveau, das halt nicht an Völkermord erinnert, sondern daran angrenzt. Und da muss ich halt sagen, das ist halt indirekt eine Spende an solche Personen. Und das ist halt eher die Position. Wenn man halt sagt, hey, mir ist das alles total scheißegal, die Welt soll machen, was sie möchte, okay, go for it. Das ist dann dein Problem. Ich möchte es persönlich für mich nicht. Deswegen, ich weiß, unter dieser Folge werden sehr viele Kommentare sein. Es wird hundertprozentig genau zwei Lager geben. Die Leute sagen, alles Vogue, links versiffte Scheiße. Ja, ist okay, das ist halt so. Und halt die Leute, die halt sagen, hey, ihr habt recht. Und deswegen trotzdem nochmal der Hinweis, seid nett unter der Folge, seid nett im Ding. Bitte, bitte, bitte. Jeder darf seine Meinung haben, aber wir dürfen auch die Meinung haben, dass wir Sachen, die gegen Transpersonen oder Ähnliches geht, nicht unterstützen wollen und dagegen auch uns aussprechen. Das ist unsere Meinung und dazu stehen wir.
Genau. Und dementsprechend teilt doch gerne eure Meinung in den Kommentaren. Bleibt aber bitte zivil
freundlich.
Und freundlich. und wie gesagt, habt ihr es mitbekommen? Beeinflusst das eure Kaufentscheidung für Deckboxen in Zukunft? Oder sagt ihr, ich warte einfach drauf, dass sie die Produkte anpassen oder verbessern oder nicht mehr mit Harry Potter zusammenarbeiten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem weiteren Thema, was rauskam bei der letzten Quarterly Report. Und zwar geht's darum, dass Chris Cox bei dem, ich glaube, es war ein Interview zum letzten Quartalsreport von Wizards of the Coast, beziehungsweise von Hasbro allgemein, positiv hervorgehoben hat, dass es Takir Dragonstorm war, das bestverkaufteste Set. Dann kam Final Fantasy, hat auch riesengroße Einkaufszahlen gehabt. Also Magic geht's gerade richtig gut. Er hat aber trotzdem ein Thema angesprochen, und zwar, dass die Sets vielleicht in Zukunft, oder dass sie momentan sich anschauen, wie könnte man Sets bringen, um die Female Playerbase, also die weibliche Playerbase, eben besser zu erreichen. Weil er sagt, momentan gibt es 30% Frauen unter der Spielerschaft oder ungefähr 30%, und sie würden diese Zahl gerne erhöhen. Natürlich, rein kapitalistisches Ziel, mehr Käufer, mehr Profit, mehr besser natürlich so. Mhm. Trotzdem hat das Ganze so ein bisschen eine Diskussion angefeuert. Er hat da hauptsächlich von K-Pop und Romantasy-Bereichen geredet, ob man sie ins Magic bringen könnte, um mehr weibliche Spieler irgendwie ins Hobby reinzukriegen. Gerade über Universes Beyond. Und bevor wir in die Diskussion einsteigen, kurzer Disclaimer, wir sind uns bewusst, dass gerade zu diesem Thema es nicht optimal ist, dass zwei Typen darüber reden. Trotzdem wollen wir es halt eben besprechen, weil wir eben das Thema für wichtig erachten, was da halt für Themen mit reinkommt. Und es soll auf gar keinen Fall ein, oh, ich will kein K-Pop in meinem Magic haben oder sowas sein, sondern wir wollen das Thema halt ernsthaft besprechen. Was würde es bedeuten? Was sind die unserer oder was uns halt erzählt wurde, die tatsächlichen Probleme, die Magic vielleicht hat in Bezug auf einer kleineren weiblichen Spielerbasis und wie man die halt eben angehen kann. Aber dementsprechend, wie gesagt, wir sind bewusst, es ist nicht optimal, dass zwei Typen darüber reden, aber trotzdem.
Auf der anderen Seite haben wir genug Personen.
Wollen wir es halt ansprechen und nicht ignorieren.
Genau, wir wollen es ansprechen, wir sind ein News-Podcast. Gleichzeitig haben wir aber auch genug Personen um uns herum, die in anderen Bereichen unterwegs sind. Ob das jetzt Personen non-binär sind oder sonst was. Das ist alles drumherum. Das ist, wir inkludieren jeden tatsächlich. Also ich kenne in meinem Freundeskreis alles und bin da halt auch sehr, sehr offen und dementsprechend bei dir ist ja ähnlich.
Ja,
und
auf jeden Fall, klar.
Wir haben uns vorher auch schon Informationen reingeholt. Also ich habe, als ich das Thema gesehen habe, mit ein paar Leuten drüber gesprochen, mit ein paar auch Damen und das war sehr, sehr, sehr lustig, was die dazu zu sagen hatten. Und dementsprechend, gucken wir mal rein.
Genau. Um genau zu sein, hat Chris Cox folgendes Zitat gegeben. Don't be surprised if you see us poking into romantasy. Don't be surprised if you see us looking at K-Pop bands. Nothing is off the table. Und er meinte halt dann darauf, ne, es sind 30% der weiblichen Kunden von Wizards of the Coast sind 30% von eben allen Magic-Spielern. Und daraufhin gab es auf jeden Fall ein paar Reaktionen. Mhm. Allen voran möchte ich hier Woman in Magic, ich glaube Woman Plus in Magic ist der offizielle Titel, eben darauf gehen, die auch sehr darauf reagiert haben mit einem sehr lustigen oder sehr guten Instagram-Post, der dann auch so ein bisschen darauf hingeht, dass es nicht unbedingt die Themen sind, die Magic behandeln, die Frauen anzieht oder fernhält von Magic, sondern es ist halt, dass es so eine gewisse Barrier gibt, in das Hobby, im Sinne von, dass es halt zu wenig Safe Spaces gibt, nicht unbedingt auf großen Events wie Magic Cons oder jetzt auch zum Beispiel auf Command Fest, das sind halt schon Sachen, die man adressiert und wo man auch versucht, eben Bereiche einzubinden, die als Safe Space eben wie für LGBTQs oder Flinter-Personen eben dann auch gedacht sind. Aber trotzdem, gerade auf dem lokalen Level. Und das ist halt auch was, wo es ein bisschen reinkommt, was du sagst. Ich kenne halt wirklich Erfahrungsberichte von Frauen, die Magic spielen, die dann, sie gehen in den Laden und kaufen sich ein paar Booster und müssen sich anhören, oh, das ist gewiss für deinen Freund. Oder soll ich dir mal zeigen, wie Magic geht? Und so, actually, ich spiele seit über 10 Jahren Magic.
Ja, und das sind halt so die Person sich umdrehen, so, eine Frau.
Ja, genau.
Es ist allein leider wirklich teilweise so.
Und halt auch, keine Ahnung, sowas Kleines wie gaffende Blicke oder belitteln beim Spielen. Das sind alles kleine Gesten, die so ein Erlebnis eben für Frauen oder eben LGBTQ-Plus-Personen eben ruinieren können und dass sie sich dann nicht trauen, in Local Game Store zu gehen.
Ja, also das ist halt auch was habe ich lustigerweise in Anführungsstrichen, vor 2 Wochen einen kompletten Blackie Talk mit drüber gemacht, wo ich eben genau über das Verständnis, warum das Spiel so ist, wie es ist, auch eine kleine Storytime gemacht habe. Mhm. Unter anderem liegt es halt daran, dass es damals halt ein sehr, sehr, sehr krass männerdominiertes, also ich rede hier nicht von 70%, sondern eher so von 99%, dominiertes Hobby war. Und das damals aber noch aus einer Zeit kam, wo die Leute dann gesagt haben, ja, hier, ich muss meinem Kind, wenn es weiblich ist, eine Barbie kaufen und wenn es männlich ist, dann muss ich ihm einen Truck kaufen, also biologisch männlich oder weiblich. Mhm. Und ansonsten, es muss so sein. Und damals war es dann halt so, dass das halt in irgendwelchen Kneipen gezockt wurde. Es gab ja sowas wie Local Game Stores nur ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Und dann waren es halt immer die komischen Nerds, mit denen man sich nicht abgeben wollte oder sollte, und so weiter und so fort. Und das sind halt einfach so Stigmatas, die einfach hängen geblieben sind teilweise. Und ich glaube, da müsste man auf jeden Fall viel abbauen, um diese Stigmata reinzumachen, weil, ja, wir reden immer davon, es gibt Personen, die sich daneben benehmen, die anfangen eben to little, also eine Person zu sagen, hey, ich komm hier, du könntest hier und da, du könntest mir den Spell auch countern mit dem und dem, komm, mach das doch noch und so. Nein. Es muss viel früher anfangen. Es muss damit anfangen, dass die Personen erstmal den Schritt überhaupt da rein schaffen. Und das ist ja teilweise schon sehr, 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 sehr schwierig. Dass dann innerhalb der Community auch noch Probleme ohne Ende mit Personen einfach sind, die das einfach nicht verstehen, dass egal, was für eine Person mir gegenüber sitzt, ich einfach nur Spaß innerhalb des Spieles mit dieser Person habe und diese Person zweitrangig ist, sondern halt die Interaktion mit der Person über das Spiel erstrangig ist. Und das ist halt schwierig. Ja. Und ich finde tatsächlich, das ist etwas, was ich immer wieder anspreche. Da sind halt gerade auf lokaler Ebene, wenn sie vorhanden sind, Judges und Storebesitzer ganz, ganz, ganz hart angehalten oder Community-Leiter sozusagen. Es muss nicht immer nur ein Local Game Store sein, es kann ja auch irgendwie ein Verein sein oder irgendeine Freundesgruppe, die sich trifft. Irgendeiner hat den Hut auf. Und diese Person ist, abgesehen davon, dass jeder selber dafür verantwortlich ist, kein Arsch zu sein, ist es dafür ein Stück weit, hat diese Person die Macht, ein Safe Space, ein Open-Minded Space zu schaffen.
Total.
Indem man eben da drauf aufpasst. Und das sind Kleinigkeiten. Wir als Judges haben das in unserer Judge-Ausbildung tatsächlich gelernt. Das sind so Dinge wie, wenn Musik läuft, schau, was für Musik läuft. Weil wenn da irgendwie ein Hardcore-Death-Metal läuft, mögen das die Leute, die im Store sind vielleicht. Aber neue Personen, egal wer das ist, kann das abschrecken. Und damit hast du auf einmal keinen Open Space mehr.
Ja.
Und auf sowas zu achten, lernen Judges, sollten meiner Meinung nach Local Game Stores Betreiber auch lernen und sollte es eigentlich jeder Mensch irgendwann mal raffen. Wir haben 2025, verdammte Scheiße.
Ja, und das ist halt eben das Ding, es gibt ja auch aktive Bestrebungen oder auch andersrum gesagt, es gibt halt einfach Läden, bleiben wir jetzt zum Beispiel mal in Berlin, es gibt einen, den 42 Southside, von der fabelhaften Manu geleitet. Manu ist halt eben eine Frau, ich sage mal ganz gerne, sie leitet den Laden so ein bisschen wie so ein Local Game Store und Tante Emma Laden. Also man kann mit ihr halt wunderbar quatschen, es ist super offen und so sie ist halt auch so.
Sieht auch manchmal aus.
Ja, und es ist halt aber super, sag ich mal, so ein heimeliges Gefühl irgendwie auch da zu sein und es ist so ein offenes Gefühl. Du hast trotzdem halt dieses Local Game Store Feeling natürlich auch drin. Aber allein so ihre Erscheinung, ihre Offenheit und allein, dass am Tresen die erste Person, die dich begrüßt, halt eine Frau ist, ist halt schon echter so ein Feeling, findet einfach das Feeling. Oder ein anderer Local Game Store, oder nicht Local Game Store, aber Eventfläche, die jetzt mehr und mehr Store-Aktivitäten machen, ist das Level Global in Berlin. Ja. Die halt, die machen nicht regelmäßig Magic-Events, das ist jetzt nicht jeden Freitag Friday Night Magic, aber immer wieder Events. Letztes Wochenende war auch eins, wo ich dabei war. Und da gab's halt auch einen expliziten Flinter-Bereich, wo man auch sagen kann, so, hey, hier ist Safe Space, alle, die hier sind, sind absolut cool mit wie du aussiehst, du wirst nicht gejudged, was du machst, alle Fehler sind, man kann über alles reden so und es ist halt explizit der Wunsch da, bei diesen Events halt wirklich zu sagen, okay, du bist eine Frau, du hast vielleicht noch keine Ahnung von Magic oder du bist halt nicht ein weißer Mann und möchtest dich einfach mal in diesem Hobby irgendwie ohne gejudged zu werden, ohne belittelt zu werden, ohne gemansplained zu werden oder gegen irgendwas, einfach das Spiel kennenlernen und dich halt da einfach mal drauf einlassen, dann komm zu einem dieser Events und halt, ne, hab Spaß, interagier mit anderen Leuten, denen es ähnlich geht wie dir und versuch's irgendwie, damit irgendwie mehr reinzukommen. Und das ist halt eben eine sehr großartige Initiative, wie ich finde, weil einfach quasi zu sagen, so, ja, durch meine Tür darf ja jeder gehen, ist halt nicht genug. Man muss halt einfach so ein bisschen mehr Offenheit zeigen und dass Chris Cox das nicht erwähnt, ist schade.
Mhm.
Dennoch wollen wir das Thema aber kurz ein bisschen aufgreifen. Und zwar, was würde das denn bedeuten, wenn wir jetzt quasi K-Pop-Sammelkarten bekommen oder halt eben Romantasy-Sammelkarten? Und wäre das überhaupt schlimm? Denn wir haben natürlich halt eben mit anderen IPs schon viele Sachen. Also natürlich Walking Dead, Herr der Ringe, Final Fantasy, ihr kennt das alles. Ihr habt es alles schon gesehen. Und ich muss sagen, es war jetzt nicht meine erste Intention zu denken, K-Pop-Geschichten mit Magic zu verbinden. Auf der anderen Seite habe ich dann angelesen, also eine Freundin hat mich darauf hingewiesen, dass es schon quasi Sammelkarten gibt. Und zwar kennst du die Fotocards von K-Pop-Stars.
Yes.
Magst du mal kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
Das sind Sammelkarten, auf denen halt die K-Pop-Stars selber halt drauf sind. Die sind tatsächlich auch in Magic-Größe. Das ist ein bisschen, ja, weil dieses European Standard tatsächlich.
Ja.
Und da sind einfach nur in verschiedensten Formen, Farben von verschiedensten Herstellern verschiedenste K-Pop-Stars-Größen. Mhm. Man muss dabei jetzt aber sagen, das sind hauptsächlich Männer tatsächlich. Es gibt davon auch tatsächlich Damenbilder, aber irgendwie sammeln mehr Personen die Männerbilder als die Damenbilder.
Ja. Was ja für eine weibliche Zielgruppe sprechen würde.
Ja, geht so. Ich finde die auch ganz egal.
Ja, wie oder halt für jeden, der darauf möchte, natürlich.
Also, ja, genau. Ja. Und am Ende des Tages sind das halt so Sammelsachen, wo die Personen dann halt einfach ihre Ordner ausstellen und sagen so, hey, ich habe die und die Karte von der und der Person. Manchmal bekommt man die auf Events, manchmal hat man die einfach in irgendwelchen Heften bekommen, in irgendwelchen, ich würde nicht sagen Konfliktspackungen, aber doch schon so in dieser Art. Und genau, das ist halt so verschiedenste Situationen, wo man die herbekommt.
Ich hatte tatsächlich eine Karte von Blackpink, als ich letztes Jahr in New York war, in der Oreo-Packung. Wo ich nicht wusste, was das war, und ich kannte Blackpink auch noch gar nicht, aber ich dachte, neat. Und daraus habe ich dann einen Token gemacht. Also so ein bisschen diese Intention dahinter, mit diesen Karten dann auch irgendwas in Magic zu machen. Ich finde es gar nicht so weit weg, weil sie ja meistens randomized verteilt werden und es gibt offensichtlich einen Sammelmarkt dafür. Und wenn man schon diese Karten macht, dann warum nicht in Magic-Qualität und warum sagt man nicht einfach, keine Ahnung.
Weil sie schlechter wären.
Talia Guardian of Thraben in einem Blackpink-Style oder sowas. Wenn ich so, ist okay, kann man als Secret Lair Drop einfach mal machen. Und wenn es dann halt dann heißt, dass mehr Leute dann auch zu Magic kommen, dann eben umso besser. Auch was ich sehr spannend fand, ist halt eben die Romantasy-Genre, ein hauptsächliches Buchgenre, muss man dazu sagen, was quasi Fantasy- und Romance-Bücher miteinander verbindet. Und unter diesem Begriff, also es ist momentan so ein Booktalk-Ding, wir hatten ja auch schon mal über Dark Fantasy, Masks Anything gesprochen. Das ist auf jeden Fall sowas, was jetzt momentan halt eben durch Booktalk unter anderem halt sehr groß geworden ist. Und unter anderem so ein paar Bücher wie zum Beispiel A Court of Thrones and Roses ist ziemlich groß. Natürlich auch die Fourth Wing Imperian Saga, die lustigerweise ich auch selber lese. Also irgendwie ist es, also klar, ist wahrscheinlich irgendwie eher an eine weibliche, nicht männliche Zielgruppe gerichtet gewesen, aber ey, es ist eine Fantasy-Serie und es geht um
Drachen. Wollte gerade sagen, wenn absolut Spaß dann macht, warum nicht?
Also. Eben. Und da ist halt wiederum die Frage, wie wäre es denn damit? Könntest du dir sehen oder vorstellen, so eine quasi eine Nicht-Buchverfilmung oder Buchverspielung in Magic als Set zu sehen?
Ja, easy. Also dann ist es mir egal, ob es Romancy ist oder irgendwas anderes. Ja, okay, Dark wäre schon schwierig.
Ja, das würde ich eher mal außen vor lassen.
Ja, weil FSK 12 und so.
Ja, ja, ja.
Aber tatsächlich, ob das jetzt, wir haben ja auch viele andere Sachen schon als Adaption gehabt. Und ich habe auch viele Bücher, also eins meiner absoluten Favorites, Lieblingsbücher aller Zeiten, das habe ich auch schon, das ist das Buch, was ich am meisten gelesen habe, ist zum Beispiel Krabbert. Und Krabbert passt zwar nicht in Romantasy rein, aber das ist für mich, also welches Genre, das ist mir ja total egal. Ja. Und wenn so ein Krabbert Secret Lair rauskommen würde, würde ich das auch mögen oder feiern.
Voll.
Weil ich bin halt an einem Punkt, wo ich sage, wenn es als Secret Lair rauskommt, bin ich fein damit. Mhm. Wenn man jetzt nicht unbedingt ein Universum hat, mit dem man alles füllen kann, sollte man kein Set machen. Also siehe Spider-Man. Aber man hat halt die Möglichkeit, was Cooles damit zu machen. Und wenn das mehr Leute reinbringt oder Leute das hart feiern, bin ich damit fein. Ich muss nicht dagegen spielen. Ich muss das selber nicht spielen. Und ich kann mich auch hinsetzen und sagen, hey, ich möchte nicht gegen Final Fantasy Karten spielen. Und dann sagst du, hey, ich habe hier ein Deck, wo keine Final Fantasy Karten drin sind und alles ist fein und alles ist happy. Aber man kann sich auch hinsetzen und sagen, ich habe Final Fantasy spielen, dann kann ich auch keine Ahnung, die Templerin oder Call of Thrones of Roses einfach, ja, warum nicht?
Ja, voll. Ich glaube, das Einzige, was halt auf jeden Fall spannend wäre zu sehen, was ich aber glaube, was man in Magic ganz gut umsetzen könnte, wäre so dieses, du hast Charaktere, die hauptsächlich in Schriftform beschrieben worden sind und du hast Magic Artists, die das halt interpretieren.
Oh, cool,
was ich eigentlich ziemlich cool finde, weil das wäre halt, du hast die besten Fantasy Artists, die es auf der Welt gibt, mehr oder weniger in Magic.
Ja.
Und die könnten verschiedene Versionen darstellen, die könnten auch verschiedene, vielleicht haben durch Fandoms sich verschiedene quasi Gesichter zu den Charakteren geprägt und man könnte sie in verschiedenen Artstyles irgendwie wiedererkennen.
Oh,
und das finde ich halt das Coole an, sag ich mal, nicht bildlich dargestellten Welten, dass man da einfach so ein bisschen Interpretationsspielraum hat und das halt irgendwie ne, mit reinnehmen kann. Wir haben noch ein bisschen geguckt, was wären auch noch andere IPs, die vielleicht jetzt außerhalb der Norm sein könnte. Und was mir halt sofort eingefallen ist, weil ich auch gerade lese, muss ich fairerweise sagen, Tribute von Panem, die komplette Serie, das wäre easy für mich, was ein komplettes Magic-Set à la Final Fantasy füllen könnte.
Boah, ein komplettes Set? Boah, krass.
Also so, halt, wir haben halt vier Filme, wir haben drei Bücher von der Main-Serie, es gibt zwei Sequel-Bücher, es gibt so viel Panem Gedöns, den man machen könnte.
Ja, ist richtig.
Also ich wäre on board, würde ich sagen. Also ja. Ich weiß nicht, wir haben eben schon vorher gesprochen, aber du hast jetzt vor kurzem erst K-Pop Demon Hunters gesprochen, was ja auch gerade so ein Hype-Ding ist. Gestern sogar.
Gestern angeschaut, also zum Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntagabend angeschaut. Mega, super, super cool. Funktioniert auch super krass. Sehe ich jetzt auch nicht als komplettes Set, aber zum Beispiel so als Secret Lair würde ja auch mit dem K-Pop wieder reinpassen. Ist ein unglaublich, unglaublich guter Film. Er ist sehr gut. Es ist kein Arcane, aber er ist gut und er hat K-Pop und Musikelemente und schlägt für mich persönlich auch in letzter Zeit so alles, was von Disney und so weiter ankam. Mhm. Und dementsprechend sowas ist halt auch easy machbar, easy möglich, wenn man denn bereit ist, die Kosten dafür zu übernehmen. Weil ich kann mir vorstellen, dass K-Pop Demon Hunters durch die Popularität, die es jetzt hat, sehr schnell sehr teuer geworden ist als IP.
Das könnte halt wirklich sein. Aber ich würde sagen, sowas wie K-Pop Demon Hunters verbindet halt so das, was gesagt wurde im Interview mit einer K-Pop Secret Lair eventuell, aber trotzdem Fantasy-Elemente. Also ich könnte verstehen, wenn man so sagt, okay, man möchte jetzt, also ich würde genauso schief gucken, wenn wir jetzt eine Justin Timberlake Secret Lair Job bekommen würden. Also es ist so ein bisschen, so ganz reale Personen, die jetzt so nicht direkt eine Verbindung haben zu Magic. Ja. Also bei aber Post Malone ging's schon eher, aber
würde ich gerade sagen, wir hatten ja auch schon mehrere Sachen so mit, wie hieß denn dieses Set mit den Dinos, Ixalan zum Beispiel, wo wir das Jurassic World, wo man einfach den Schauspieler gesehen hat.
Ja, das stimmt.
Und zwar, das hatten wir ja schon.
Aber es war ja immer noch die fiktive Gestalt von
Das kann man hier auch so machen. Man kann das ja magicifizieren. Ja.
Das stimmt. Wenn man das so macht und deswegen, für mich war dann so ein bisschen, deswegen kam mir halt K-Pop Demon hat das so ein bisschen rein. Es hat halt diese Fantasy-Elemente, es hat aber trotzdem die K-Pop-Elemente, so dass man so die Fans, ohne jetzt explizit nur BTS oder Blackpink oder andere Bands, sag ich mal, zu targeten, dass man wirklich so dieses Genre erstmal aufmacht, trotzdem aber mit den Fantasy-Elementen spielt. Ja. Und zu guter Letzt, ich bin gespannt, wie die Reaktion in den Kommentaren dazu sein wird. Twilight. Ich habe kurz ein bisschen gelächelt, als ich mir das überlegt habe, aber dann im zweiten Feld dachte ich so, wir haben viele sehr beliebte Werwölfe und Vampire.
Bis zum Magic-Grauen.
Bitte?
Bis zum Magic-Grauen.
Bis zum Friday Night Magic. Ich würde sagen, also es wäre wahrscheinlich nichts für mich, aber es muss es ja auch gar nicht sein. Aber halt so eine Edgar Markov quasi Skin. Mit einem Special Foiling oder sowas.
Ja, ich fände es nur geil, wenn sie diesen Foiling machen würden, das einfach im Sonnenlicht glitzert und ansonsten nicht.
Ja,
the skin of a killer. Wenn sie würde ich das hart feiern, bin ich ganz ehrlich.
the skin of an Edgar Markov Player. Oder halt eben Werwölfe. Das finde ich halt, also ich finde schon, ich meine, wir hatten sowas wie Princess Bride drin, wo Andre the Giant eine Karte bekommen hat. Also wir sind nicht wirklich so weit weg, dass es halt, dass eine Twilight Secret Lair Drop Sinn macht. Also ich weiß ja nicht, ob's genug Charaktere und Themen gäbe für ein komplettes Set. Auf der anderen Seite gibt's auch da drei Bücher, vier Filme. Also das Argument ist relativ ähnlich, aber
du könntest alleine hingehen. Also für ein Set wäre es, glaube ich, schwierig. Aber du könntest halt die Humans, die netten Vampire, die bösen Vampire und die Werwölfe irgendwie also das ging schon.
Ja, auf jeden Fall. Und genau, dementsprechend. Also es wären alles IPs, wo ich irgendwie sagen würde, okay, wäre ich irgendwie so halbwegs on board mittlerweile mit. Also es ist halt so, warum nicht auch irgendwie so ein bisschen den Bereich so ein bisschen erweitern? Auch wenn man natürlich, und da können wir noch mal am Anfang des Themas noch mal drauf, das Kernproblem muss man halt auch irgendwie adressieren. Und solche Initiativen wie Women Plus in Magic sind da eben ein ganz guter Leitfaden, um auch, ne, wenn man als Laden sagt, hey, ich würde es gern besser machen, weiß aber nicht wie, Einfach mal anschreiben, einfach mal anfragen, sich ein bisschen
halten. Und Wizards of the Coast unterstützt sowas tatsächlich.
Genau, Wizards of the Coast unterstützt sowas. Es gibt halt auch so Initiativen, wie man sich sicherlich irgendwie was einfallen lassen kann, von wegen, hey, man macht eine Pre-Con-FNM mit Flinter-Leuten hauptsächlich und propost das halt überall auf Social Media und lädt Leute ein, das zu teilen, so dass man halt wirklich Neueinsteiger eben auch, ne, Women plus, LGBTQ plus Leute eben mit reinholt. Und das Schritt 1, Schritt 2 gerne andere IPs mit reinnehmen. Chris Crocs natürlich, da ging es um Verkäufe, es geht um Marketing. Kunden, es geht nicht um das Ding, deswegen, ne, aber trotzdem ein interessantes Gedankenspiel, was man noch alles in Magic so sehen könnte.
Außerdem ist er immer noch Amerikaner und die dürfen aktuell einfach nichts dazu sagen.
Ja. Auch eine Randnotiz dafür ist tatsächlich, dass sie, glaube ich, 1 Billion in Tariffs zahlen müssen. Von ihrem Exporten. Ich meine, da kommen hauptsächlich halt eben Hasbro rein durch Spielzeug aus China, aber naja, gut, ob das so gesund ist für einen strugglenden Spielzeuggiganten, mal schauen. Aber erstmal die Frage an euch: Wie findet ihr die ganze Sache? Wie findet ihr die Aussage von Chris Cox? Wie findet ihr mögliche Maßnahmen, um mehr Frauen in Magic oder mehr nicht weiße Menschen, nicht männliche Menschen in das Hobby reinzuholen? Wie findet ihr die verschiedenen IPs? Und habt ihr vielleicht noch eine Marke, wo ihr sagt, hey, das könnte sich irgendwie sehr gut anbieten? Schreibt es euch gerne in die Kommentare oder ins Discord.
Und wie immer, seid trotzdem nett.
Definitiv, definitiv. Und damit würde ich sagen, machen wir mal noch 1-2 Fragen. Ask us anything. Marc, wie kommen die Leute denn mit ihrer Frage in unseren Podcast?
Also, ihr spendet 1 Million Euro an Hass. Nein, ihr müsst einfach nur in der Videobeschreibung schauen. Videobeschreibung oder in den Shownotes. Dort findet ihr einen Link zu unserem Discord. Der Discord hat jetzt mittlerweile auch eine richtig stattliche Anzahl weiter an Personen mit dabei gekriegt.
Über 1500 Mitglieder haben wir auf dem Discord.
Ja, richtig, richtig cool. Richtig, richtig krass. Wir haben verschiedenste Turniere drauf. Also auch die Community großartig. Unsere Mods einfach super krass. Und unter anderem könnt ihr da, wenn ihr da von unseren Bots, nicht Mods, Bots, vorbeigeführt werdet durch den kompletten Discord. Wenn ihr das erste Mal draufkommt, findet ihr dort dann auch unter der Rubrik Radio Ravnica den Ask Us Anything-Bereich. Einfach reinschreiben, eine Frage, muss kein 50-Zeiler sein, aber ein paar Zeilen dürfen es sein. Frage und abschicken und geb ihm.
Genau. Und so hat es zum Beispiel Jan Tenner gemacht, der fragt, wie gesättigt ist eurer Meinung, eurer Ansicht nach der aktuelle TCG-Markt? Das ist tatsächlich ein sehr interessantes Thema, weil mir im Kopf die Frage auch schon kam, wie viele TCGs können wir überhaupt noch stattfinden? Ich meine, wir kriegen jetzt Riftbound, glaube ich, das neue League of Legends TCG.
Bin ich ein bisschen hyped. Ja, absolut.
Ja, ich bin mittlerweile, sag du erstmal, was glaubst du, wir sind an einem Punkt, wo wir sagen, der TCG-Markt ist überfüllt oder wir haben zu viel TCGs?
Wir haben immer wieder dieselben Wellen. Es passiert immer wieder das Gleiche. Wir haben 2021 über genau das Gleiche geredet, ja, mitten im Podcast. Weil da kam Lokana raus, Flesh and Blood kam raus, 2, 3, 4 andere Trading Cards kamen raus, die danach alle gestorben sind. Sowas wie Digimon oder Dragon Ball Z. Und an dem Punkt sind wir auch wieder. Ich meine, wir haben einen Gundam-TCG, was rauskommt. Mhm. Wir haben so viele verschiedene TCGs, ein Beyblade-TCG und. Ja, das sind zu viele. Ja, die werden wieder eindeutig sterben und eingehen. Keine Frage. Aber halten werden sich halt immer mal wieder welche. Ja. Und das ist halt die große Preisfrage. Wie viele der großen Trading Cards können sich gleichzeitig halten? Weil das ist für mich die wirklich interessante Frage. Weil früher hat man ja gesagt, wir haben die Big Three mit Pokémon, Yu-Gi-Oh! Und Magic. Dann irgendwann war Flesh and Blood und Lokana mit dabei. Und auf einmal sind es die Big Five. Und ich gebe euch Brief und Siegel, Riftbound wird auch einschlagen wie eine verdammte Bombe. Dann sind es auf einmal 6 große. Und alleine das ist ja schon krass. Viel.
Ja.
Und dann diese ganzen kleinen Sachen noch dabei. Also One Piece ganz vergessen. Entschuldigung, One Piece als 7. und.
Das ist halt das Ding. Ich bin mittlerweile wirklich an einen Punkt angekommen und wir sind ja in einer dankbaren Situation, wo viele Leute, die neue TCGs releasen, sei es halt große Unternehmen, kleine Unternehmen, dass sie irgendwie im Austausch mit uns stehen, auch freistehen, uns was zuzuschicken, dass wir es testen können und sowas. Vielen, vielen Dank dafür. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich die Dinger einfach nur noch absage und sage, nee, bei mir ist es leider wirklich ein bisschen verloren, weil ich wirklich merke, ich habe nicht mehr die Kapazität, mich um mehr als ein TCG richtig ordentlich zu kümmern. Und Ich glaube, das Zweite, was ich krasser verfolgt habe, aber jetzt auch endgültig halt auch an ACTA gelegt hat, ist halt Lorcaner. Einfach nur, weil es halt da für mich, da war es in der Phase, wo Leute auf mich zukamen und gesagt haben, hey, teste das Spiel und sag uns deine Meinung. Das war das, was noch relativ am Anfang dieser Zeit war, wo es noch sehr exciting war, zu sagen, oh, krass, neues CCG und ich darf es mir angucken, wie cool ist das? Mittlerweile, wie du schon meintest, wir haben so viele TCGs und ich wünsche Riftbound wirklich nur das Beste, aber ich kann mich nicht noch darum kümmern. Ich kann mich nicht noch damit auseinandersetzen, dass da.
Musst du nicht, mach ich. Ist gar kein Problem.
Ja, ja.
Easy.
Viel Erfolg, viel Spaß. Aber es ist wirklich so, keine Ahnung, auch Star Wars Unlimited. Ich weiß, Tobi macht fabelhafte Underworld Championship Videos mit Star Wars Unlimited und die sind auch super cool. Es ist halt leider nicht meine Kragenweite und ich mag Star Wars Unlimited als Spielsystem nicht. Ich find's trotzdem cool, dass Leute dafür sich begeistern können, das halt spielen können. Aber ich habe dann keine definierte Meinung mehr dazu. Und das ist halt das, wo ich momentan halt eben an einem Punkt bin, wo ich sage, keine Ahnung, zum Zeitpunkt habe ich mir noch überlegt, oh, kaufst du dir Starter-Decks von zum Beispiel Digimon oder so? Oder denke ich mir so, nee. Also, keine Ahnung. Ich bin da relativ ausgebrannt, was neue TCGs irgendwie angeht mittlerweile.
Ich tatsächlich gar nicht. Das ist halt das Spannende dabei. Ich gucke mir das gerne an. Ich habe ja auch aus der Community einige Training Card Games oder Kartenspiele zugeschickt bekommen und auch Brettspiele. Und gesagt, hey, Blacky, teste das mal. Mach das mal für uns. Und ich habe da Bock drauf. Ich nehme das und spiele das und bis zu einem gewissen Grad, und zwar dem Casual-Grad, nehme ich das auch mit. Lorcaner habe ich jetzt auch noch die letzte Set-Championship, also nicht die Set 9, sondern die Set 8 auch noch gewonnen bei uns zum Beispiel und sowas. Oder da gehe ich auch ein bisschen kompetitiver ran. Bei Riftbound wird es auch noch ein bisschen kompetitiver sein. Aber halt, es wird halt nicht an Legacy rankommen. Nicht an Magic rankommen. Keine Frage. Aber es kann halt ein zweites bzw. drittes System noch sein. Das funktioniert noch einigermaßen. Die Frage ist halt, was halt sonst mit bei ist. Ich habe halt mittlerweile fast komplett aufgehört, PC-Spiele zu spielen. Und diese Zeit nutze ich dann halt für was anderes. Aber so hat jeder seine Prioritäten.
Ja, voll.
Und deswegen kann ich sehr gut verstehen, dass diese tausenden Trading Cards, und da muss man jetzt dabei ja sagen, wir spielen ja auch noch eins der Kartenspiele, was dann auch noch 20 Millionen Formate hat, weil jeder hin zur Kunst meint, nein, wir spielen jetzt Commander, aber ohne Universe Beyond, das muss ein eigenes Set sein. Also ein eigenes Format sein. Das macht's ja noch viel, viel schlimmer.
Ja, das stimmt auch. Vielleicht ist es auch das so ein bisschen Nebeneffekt von sehr vielen Produkten, die Magic rausbringt. Auf der anderen Seite, selbst wenn ich von, keine Ahnung, Magic müde bin, habe ich das Gefühl, ich kann trotzdem innerhalb der Magic-Sphäre mich noch um was anderes kümmern. Entweder irgendwas Historisches, irgendwie die Sammlung sortieren, was jetzt nicht direkt was mit Magic-Spielen zu tun hat, Formate wechseln. Und Magic hat dann einfach so viel Reichweite, wo ich einfach merke, wenn ich zum Beispiel, als ich Lorcaner mehr gespielt habe, war es ein konstanter Punkt, war so, ah, okay, ich kann mir vorstellen, dass wenn mal genug Sets da sind, genug Karten da sind, dass dann die Themes und die Designgeschichten, die ich halt in Magic schon habe, die ich in Lorcaner vermisse, die dann irgendwann dazukommen. Und dann hast du eine Preview-Season nach der anderen. Dann hast du die Preview-Season von Magic, von Lorcaner, von One Piece, von Riftbound, von all diesen, von Star Wars Unlimited. Und das ist halt, irgendwann ist halt die Bandbreite voll. Und ich sag so, okay, sorry, ich muss einen Cut machen. Und Magic ist halt einfach mein favorite game of all time. Und das bleibt dann auch einfach dabei. Und ich spreche nicht unmittelbar dagegen, mir auch noch mal, keine Ahnung, Riftbound Starter-Set oder sowas zu holen, das mal zu spielen und einfach mal reinzuschauen. Aber
ich habe neulich schon im Stream gespielt, das ist gut.
Ja, ich glaub's dir.
Aber
das heißt ja auch nicht, dass die Qualität schlecht ist. Ich bin einfach nur an einem Punkt angelangt, wo ich kann einfach nicht weitere TCGs spielen.
Also vollkommen okay, und da bist du halt nicht alleine. Und das ist halt der Punkt, um auf die Frage zurückzukommen von Jan Tanner. Wie gesättigt der TCG-Markt? Der TCG-Markt ist übersättigt. Das ist ganz normal. Das ist immer so eine Wellenform. Es wird irgendwann zusammenbrechen und dann werden halt bis auf 2, 3, 4 Stück alle wieder in Grund und Boden gehen und maximal mit 2, 3 Leuten irgendwie gespielt werden und dann ist rum.
Eben. Die nächste Frage ist von Eumel. Der fragt, gibt es einen Tag, an dem ihr nicht mindestens einen Gedanken an Magic verschwendet? Interessante Frage. Ich glaube, die Formulierung ist mehr oder weniger 1:1, was Densen in Gedankenwirbel gesagt hat. Weil er meinte dann, es gibt, glaube ich, nicht einen Tag, an dem ich nicht einen Gedanken an Magic verschwende. Ist mir nur gerade eingefallen, weil ich glaube, dieses Wording ich genauso im Kopf hatte. Gibt's einen Tag, wo du nicht an Magic denkst?
Ja, tatsächlich.
Okay. Also, aber ist es was Bewusstes, wo du sagst? Oder einfach
nein, wenn es völlig unbewusst. Wenn ich war jetzt gutes Beispiel dafür ist, ich war jetzt neulich bei einem Arbeitskollegen als Hochzeitsfotograf unterwegs, und dann stehe ich halt auf, mach mich fertig, mach mich schick, zieh meine schicken Sachen an, damit ich dann hinfahren kann, fahre dann hin, überleg mir, was für eine Kamera ich dabei habe, wie ich die Winkel mache, wie es außen aussieht. Und ja, also alles komplett super entspannt. Aber dann konzentriere ich mich darauf und habe ich dann nicht irgendwann den Magic-Gedanken tatsächlich. Was aber auch vielleicht daran liegt, dass ich generell dadurch, dass ich halt sehr stark, was Medienproduktion ist, ist halt mein Job. Und wenn ich halt in meinem Job bin und ich liebe meinen Job und ich bin da drin gefesselt, dann ist in dem Moment nur mein Job vorhanden. Und das ist, habe ich auch zum Beispiel, wenn ich mit einer Partnerin, aktuell nicht da, aber generell, wenn ich mit einer Partnerin unterwegs bin und mich auf diese Person konzentriere, dann ist alles andere weg. Dann gibt's kein Magic, dann gibt's kein Lorcana, da gibt's kein YouTube, dann gibt's nichts.
Ja.
Und das ist bei mir halt der Fall.
Ja, ich glaube, bei mir ist das ganze Thema halt auch gerade durch Radio Ravnica einfach so prominent, dass ich halt auch nicht, also klar, ich habe natürlich Shared-Zeit natürlich mit meiner Frau, wir verbringen halt sehr viel Zeit natürlich miteinander und auch sehr gerne Zeit miteinander, und es geht auch nicht immer um Magic, aber es gibt trotzdem immer wieder so Tage, wo ich halt entweder denke ich an Content, weil ein Release ansteht, oder ich muss was schneiden, oder wir nehmen jetzt was auf an dem Tag. Also es ist schon so, dass es regelmäßig mal Thema ist, mal mehr, mal weniger. Aber es wird definitiv, gerade im Urlaub, ich war jetzt vor nicht allzu langer Zeit in Griechenland für 2 Wochen, außer dass ich da mal ab und zu bei Reddit geguckt habe, was so Neues passiert in der Welt von Magic, wo wir up-to-date bleiben, habe ich da nicht so viel an Magic gedacht. Ich hatte auch nicht wirklich einen Laptop da, um irgendwie Decks zu bauen oder sonst irgendwas, sondern war einfach nur, ich liege am Strand, ich esse mein veganes Gyros und Tzatziki und lass es mir gut gehen. Also ja. Safe kommt es auch schon vor, aber es ist schon sehr sagen, Teil
an deinem Hochzeitstag, oder?
Bitte?
Hast du an deinem Hochzeitstag an Magic gedacht?
Ich glaube tatsächlich, da glaube ich tatsächlich nicht, weil der Tag hat extrem früh angefangen. Also wir hatten wirklich um 6 Uhr morgens die Leute in unserem Hotelzimmer, um halt Haare und alles zu machen. Und da hatte ich, glaube ich, wirklich keine Kapazitäten, sowas zu denken. Aber so im Alltag kommt es schon häufiger vor, muss ich tatsächlich sagen.
Yes. Haben wir noch was Kurzes?
Oh, das ist eine interessante Frage von Emil. Was ist eigentlich mit den Value Boostern aus Bloomberg passiert?
Was für Dinge?
Value Booster, kennst du die noch?
Ja, diese lustigen, wo nur eine Rare drin war.
Nee, nicht mal. Ja. Es sind, glaube ich, wirklich nur Commons und Uncommons gewesen.
Stimmt. Es waren diese kleineren mit nur Commons und Uncommons.
Ja, es sind 3 Commons, 2 Uncommons und eine Wildcard of any Rarity. Ja. Also gab's keine garantierte Rare in dem Booster.
Ja, gab's nur bei Target und Walmart und dementsprechend nur in Amerika. Und ich glaube, danach wurden die direkt gecancelt. Also das ist einfach, ja, Schmutz. Finger weg von lassen. Einfach Finger weg von lassen.
Also sie gab's wohl, die sind für $2.69 in Target und Walmart verkauft worden.
Ja.
Also rein amerikanisch, und sie wurden nicht für Duskmorn und Foundations rausgebracht. Also für alle Follow-up-Sets gab's keine neuen. Dementsprechend glaube ich, Value Booster, also es war ja auch eine relativ schlechte Reception. Glaube ich, überhaupt nicht gelohnt für
so was wie die Epilog-Booster oder die Conflux-Booster von damals, die dann voll waren oder so. Ja. Die waren ja nicht mehr komplett voll. Also wenn sie wenigstens die Uncams und Cams einfach komplett voll da drin gemacht hätten mit einer Wildcard oder so. Aber ja, das
ja, und halt unter die Epilog-Booster und sowas und die Beyond-Booster. Also alles, was sie an der Kernformula von Boostern verändert haben, was nicht 15 Karten beinhaltet, ist irgendwie schiefgegangen.
Ja.
Selbst so was Historisches wie, was ist das, Homelands, wo nur 8
Homelands,
Karten
drin sind? Homelands, richtig gut. Mittlerweile ein gutes Set, aber damals ist es halt komplett untergegangen. Du hast Homelands-Booster für nicht mal 1 Euro bekommen.
Du kannst sie heute noch kaufen für 9 €, was für ein Set von 95 echt günstig ist.
Das ist richtig. Aber du hast auch nur irgendwie 5 Karten drin.
Ja, es gibt keine wertvollen Karten, aber es ist trotzdem Spaß. Ja, vielleicht das, ja. Aber genau, das soweit eure Fragen für diese Woche. Und damit ist es auch für diese Folge 305 von Radio Ravnica auch zu Ende. Wenn ihr Fragen habt oder uns unterstützen wollt oder euch in der Community beteiligen wollt, alle Links zu den verschiedenen Social-Media-Kanälen, unsere YouTube-Kanäle, dein YouTube-Kanal MTG Blackset und natürlich unseren Discord sind in der Videobeschreibung. Ihr könnt uns finanziell unterstützen, wenn ihr wollt, zum einen über Holy mit dem Code Ravnica10 bei weareholy.com/radioravnica. Gibt es viele fabelhafte Getränke zu genießen. Kauft da gerne ein, wenn ihr das möchtet. Und ein Prozentsatz von eurem Einkauf geht eben auf unser Konto. Aber ihr könnt uns auch direkt unterstützen bei patreon.com/gamery. Und das haben zum Beispiel unsere Goldunterstützer gemacht mit dem Namen Asterix, Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Fabian L, Jan W, King Bombarda, Lulz, Nico Carp, Siren, Sascha H, Synonym, Stormenwolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit Avatar The Last Airbender und was rum in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.